Also heute kommen ziemlich harte Texte dran im Jakobusbrief. Habe ich mir nicht rausgesucht. Kapitel 4 ist halt so. Wobei man schon mitkriegt, Jakobus ist ja auf eine ganz andere Art und Weise geschrieben als die Paulusbriefe, liegt ja auch am anderen Autor. Er hat eben auch unterschiedliche Anliegen bei den Leuten. Jakobus ist in diesem Fall wirklich derjenige, der aufräumen möchte. Und zwar möchte er auf die Art und Weise aufräumen, dass er sagt, Leute, nehmt euren Glauben gefälligst ernst. Weil er sagt, es ist ganz unterschiedlich, wie man an die Sachen rangeht. Eben der berühmte Vers, Glauben ohne Werke ist tot. Darauf kommt er immer wieder. Zwar nicht immer wieder, dass er es zitiert, aber dadurch, dass er es auf andere Weise anbringt. Das Kapitel 3 endet ja mit, die Frucht der Gerechtigkeit wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Also da endet es nochmal so richtig schön. Bloß ist der Kapiteleinteilung erst später gekommen. Jakobus schreibt also direkt weiter, nachdem er von der Frucht der Gerechtigkeit, die in Frieden gesät wird. Dann in Kapitel 4, woher kommt der Streit unter, woher kommt der Kampf unter euch, woher der Streit? Also auf der einen Seite schreibt er von der Frucht der Gerechtigkeit, die in Frieden gesät wird. Und jetzt direkt kommt er auf die andere Seite und sagt, bei euch ist Kampf und Streit in der Gemeinde. Stellt halt diese Frage, woher kommt das bei euch? Das ist ja, wenn man dann mal Kinder zur Rede stellt, woher ist das bei euch? Was ist da los? Und die Kinder stehen ganz ruhig da. Oft kennt man die Antwort selber schon, Jakobus kennt sie auch. Und sagt, kommt es nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten? Also, es ist Streit unter den Leuten, denen Jakobus schreibt. Das ist ja leider oft gang und gäbe in den Gemeinden. Es gibt kaum eine Gemeinde, in der es keinen Streit gibt. Und woher kommt dieser Streit? Die Gelüste in euren Gliedern. Und jetzt kann Glieder zum einen auf jeden Einzelnen gemünzt sein. Paulus schreibt im Römerbrief in Kapitel 7, in mir, das ist in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Also allein schon in mir selbst ist sozusagen ein Kampf dazwischen. Wir haben die Widersprüche letztes Mal schon gehabt in Kapitel 3. In Kapitel 4 kommen auch nochmal wieder ein paar Widersprüche, wie es doch eigentlich nicht sein sollte bei Christen. Aber zum anderen kann man Glieder jetzt auch lesen als Gemeindeglieder. Weil bei den einzelnen Gemeindegliedern nur die eigenen Gelüste dran sind. Nur die eigenen Wünsche. Weil jeder sagt, ich komme hier in die Gemeinde, weil ich das haben will. Und wenn mir das nicht geboten wird, dann mache ich Stunk. Und wenn die Gemeinde nicht so arbeitet wie ich, dann sind die anderen alle falsch und ich ja nicht und überhaupt und sowieso. Und dann fängt es an, gegeneinander zu arbeiten. Da hätten wir noch mal von letzter Woche mit der Macht der Zunge, dass man anfängt, übereinander zu reden, weil die anderen halt nicht so wollen wie ich, wo das doch eigentlich so ein super Anliegen ist, was ich habe. Und dann kommt der Streit, weil meine eigenen Lüste, meine eigenen Begierden in mir aufsteigen, die ich vielleicht sogar fromm anmale. Und das ist das Gemeine dabei. Dass ich mitunter sagen kann, es ist doch eigentlich alles ganz fromm gemeint, was ich da will, aber mitunter ist es aus mir selber erstmal herausgekommen, mitunter. Und dann will ich es durchdrücken. Alternativ ist es ein Anliegen von Gott, das auch wirklich gut ist, wenn man irgendwie versuchen will, Menschen zum Glauben zu bringen. Aber ich will es auf meine Art und Weise durchdrücken und nicht auf die Weise, wie es Gott will und überhaupt. Und dadurch kommt dieser Knatsch in die Gemeinde hinein. Und jetzt zählt Jakobus ein paar Beispiele auf. Ihr seid begierig und erlangt's nicht. Also ihr habt diese Begierden, diese Lüste auf Dinge. Und das kann jetzt auch sogar Gutes sein, das man eigentlich haben möchte. dass man doch eigentlich möchte, dass Leute zum Glauben kommen, dass man möchte, dass die Leute auferbaut werden im Glauben, dass man tatsächlich diese Gier darauf hat, diese Lust danach, das Verlangen danach, aber es kommt nicht. Oder ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Also ich hoffe, dass Ermorden kommt in dieser Gemeinde nicht wörtlich vor. Kommt aber sehr wahrscheinlich vor im Sinne von Kapitel 3 mit der Zunge. Dass wir irgendwie einander Rufmord begehen. Weil man dann über den einen oder anderen was gehört hat und dann weitererzählt. Oder es passt einem halt das von dem nicht und man fängt an, selber über den zu reden und dann kommen die Gerüchte ins Rollen und so weiter. Also jemanden ermorden kann durchaus auch einfach dadurch sein, dass ich schlecht über ihn rede. Übrigens, Jesus sagt in der Bergpredigt, Mord fängt schon im Herzen an, genau wie Ehebruch auch. Mord fängt auch mit den Worten an, die ich zu jemandem sage. Weil die Worte, wie der Macht der Zunge, die Worte jemanden auch zermürben können, jemanden zerstückeln können. Also ihr mordet und neidet. Neid ist ja, ich will das haben von dem. Neid ist, dass ich etwas haben möchte, von dem ich vielleicht sogar schon genug habe. Aber auf alle Fälle ist mir so ein, oh, der hat das und ich nicht. Der ist so glücklich da in der Beziehung zum Beispiel und ich nicht. Das will ich haben. Eine weltliche Referenz, Agatha Christie. Der hat ja Hercule Poirot geschrieben, Miss Marple. Die sagt, die hat so diese These gehabt für ihre Mordgeschichten. Ein Mord geschieht vor allem deswegen, weil jemand etwas vom anderen haben möchte. Das ist dann oft mit diesen Erbschaftsgeschichten, also ich möchte halt erben von dem, deswegen bringe ich ihn um, um dann selber das Erbe zu bekommen. Bloß wenn halt dann Hercule Poirot um die Ecke kommt, dann kriege ich das Erbe halt doch nicht, weil der so ein geschickter Detektiv ist. Aber also da kommen meine Gelüste wieder ins Spiel. Ich will eigentlich, aber ich gewinne damit nichts. Ihr streitet und kämpft. Also da ist ein Gegeneinander, das überhaupt nicht gut ist. Es gibt ein göttliches Streiten. Es gibt ein Streiten für Gottes Sache und auch Kämpfen für Gottes Sache. Aber das ist hier was anderes. Hier ist es ein Miteinanderkämpfen, ein Gegeneinanderkämpfen. Und dann sagt er, und ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Also, so richtig in die Richtung, ihr geht überhaupt nicht den richtigen Weg. Und dieses, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, ist nochmal wieder auf die Bergpredigt. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, der Jakobusbrief ist in gewisser Weise eine Auslegung der Bergpredigt. Jesus sagt ja selber, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Es gibt so oft, dass wir sagen, warum ist das bei mir nicht so? Und dann muss Gott uns sagen, weil du einfach nicht mit mir redest. Bitte mich doch darum. Dann wird es Leute geben, die sagen, aufgrund von 7 Vers 8 in Matthäus, ja, ich bitte aber und ich empfange nicht, was ist denn los? Ja, da kommt Jakobus auch drauf, ihr bittet und empfangt nichts. Warum? Weil ihr in übler Absicht bittet. Nämlich, damit ihr es für eure eigenen Gelüste vergeuden könnt. Es gibt so viele gute Dinge, für die wir beten, die wir kaputt beten, weil wir sie nicht für Gottes Reich einsetzen wollen, sondern für uns selber. Da ist jemand krank und bittet Gott inständig darum, geheilt zu werden. Und mitunter, kann ein Grund sein, heilt Gott ihn deswegen nicht, weil Gott sieht, dieser Mensch möchte diese Heilung nur dafür gebrauchen, dass er dann wieder ganz normal auf seinem Sofa sitzen kann, Fernsehen gucken kann, ohne dass ihm da irgendwas wehtut. Mitunter macht Gott es trotzdem. dass er die Leute heilt. Auch wenn er weiß, dass die das ganz selbstsüchtig wieder einsetzen wollen. Aber das kann ein Grund sein. Und manchmal kann es auch sein, wir bitten um eine Erweckung. Wir bitten darum, dass irgendwie eine Evangelisation stattfinden kann und können das nicht empfangen, weil wir es aus eigenem Herzen rausbitten, aus übler Absicht. Und dann sagen wir, wir wollen eine üble Absicht, wir wollen, dass die Gemeinde wächst. Ja, aber warum? Vielleicht, damit wir sagen können, guck mal, was wir für eine große Gemeinde sind. Ist das nicht toll, was wir für eine großartige Gemeinde sind? Ach, bei uns kommen die Leute zum Glauben. Ach, bei uns ist alles, anstatt dass man dann auf Jesus verweisen kann. Ganz schwierige Angelegenheiten mit diesem ich bitte und empfange dich. Kann auch sein, dass sich das halt noch ein bisschen hinzieht, weil Gott ja doch eigentlich gerne gibt. Das hatten wir schon in Jakobus 1, Vers 5 und 6. Aber es kann eben sein, dass ich meine Bitten vor Gott bringe, aber nur, weil ich es selber für mich verbrauchen möchte. Da gibt es keine Liebe im Sinne Gottes, sondern Liebe im Sinne der Menschen. Es ist so ähnlich, also das Wort Liebe wird ja bei uns ganz viel gebraucht. Aber wenn der Mann zu seiner Frau sagt, ich liebe dich, und dann sagt, und ich liebe Pizza, ist hoffentlich die Liebe zu seiner Frau nicht dieselbe wie die Liebe zu der Pizza. Denn normalerweise ist das, ich liebe Pizza, ein, ich begehre Pizza und möchte sie jetzt für mich selber essen und möchte sie aufessen. Während die Liebe zur Frau, beziehungsweise auch zum Ehemann, doch sein sollte, und ich gebe mich für dich hin. Aber das ist eben dieses, wir haben es alles aus unserer üblen Absicht, weil wir es für uns selber verbrauchen wollen. Das ist Teil der Ursünde. Als Adam und Eva von der Schlange beschwatzt wurden, beziehungsweise Eva wurde ja von der Schlange beschwatzt und verführt. Und was hat der Teufel bei ihr gemacht? Er hat den Zweifel an Gottes Wort in sie reingesät. Er hat gesagt, du kannst Gott nicht vertrauen, du kannst ihm nicht glauben, dass er es gut mit dir meint. Und darum hat sie die Frucht genommen am Ende, weil sie sich gesagt hat, ja, ich kann doch jetzt viel geistlicher werden dadurch. Und Adam, da steht nicht mal, warum er es gemacht hat. Bloß wissen wir halt dann von Paulus zum Beispiel, Adam wird dafür verantwortlich gemacht. Eva nicht. Wie komme ich jetzt dazu und finde heraus, was das jetzt ist, warum meine Bitten nicht erfüllt werden? Ist das, weil ich weiter beten soll? Oder ist das, weil ich aus übler Absicht bete? Wie komme ich da jetzt hin? Da brauche ich Weisheit. Und wenn jemandem Weisheit mangelt, der bitte Gott, der gerne gibt. Die Weisheit kriege ich nicht unbedingt immer nur dadurch, dass sie mir dann zufällt. Dazu muss ich ins Wort Gottes gehen. Und genau danach gucken, was will Gott an der Stelle sagen. Ganz besonders immer gucken, wie weist das auf Jesus hin, weil ich dadurch ganz oft rausfinde, was Jesus mir für die Situation sagen will. Dadurch kriege ich die Weisheit. Und im Gebet natürlich, dass ich darum bitte, okay, zeig's mir einfach. Tatsächlich so dreist sein und sagen, okay, ich bitte jetzt weiter darum, bis du mir ganz deutlich ein Nein gibst. Und zwar eins, das ich verstehe. Weil ja manchmal die Umstände so wirken, als wäre es ein Nein, aber Gott möchte doch eigentlich ein Ja. Und vielleicht möchte er auch das Ja, wenn ich mir nach eigenen Gelüsten bitte, aber dann muss er mich halt verändern. Und wie geht das am besten? Dadurch, dass ich ins Gebet und ins Wort gehe, weil er mich dadurch am besten verändert. Jakobus gibt uns auch noch eine Möglichkeit, aber das dauert jetzt noch etwas, ein paar Verse. In Vers 4 schreibt er, ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Er wechselt da nicht das Thema. Es geht immer noch darum, ihr bittet in euren üblen Gelüsten und die Gelüste kommen aus der Welt. Und dann eben dieser Kontrast, Gott gegen die Welt. oder die Welt gegen Gott. Wer Gottes Freund sein will, kann nicht Freund der Welt sein, und wer der Welt Freund sein will, kann nicht Gottes Freund sein. Und wir Christen haben dieses Anliegen, dass wir ja doch gemocht werden wollen. Also das haben alle Menschen, Christen halt auch. Und wir denken dann manchmal, dabei bin ich so nett zu den Leuten. Also zieht sich durch die Kirchengeschichte hindurch, die Kirche ist mitunter die Organisation gewesen, die Institution, die am meisten für die Armen getan hat und die trotzdem am meisten angefeindet wurde. Warum? Weil man Gottes Weg gegangen ist. Weil man gesagt hat, wir gehen den Weg der Heiligkeit. Wir nehmen Gottes Wort für bare Münze, auch an den Punkten, wo die Welt dem komplett widerspricht. Und da reibt es sich gegeneinander. Sobald ein Christ sagt, ich mache ernst mit dem Wort Gottes, ich mache ernst mit meiner Nachfolge mit Jesus, da kommt der Hass der Welt. Das sagt Jesus seinen Jüngern in Johannes 16, wenn die Welt mich gehasst hat, dann sollt ihr wissen, sie wird euch auch hassen. Auch wieder eine Spannung dazwischen. Ich darf ja ungläubige Freunde haben. Irgendwie müssen die ja vom Evangelium mitkriegen. Und ich habe auch eine Freiheit, dass ich als Christ mit denen mitgehen kann. Also, was weiß ich, jetzt eine Party feiern und so weiter. Muss dann aber gucken, wo ist die Grenze. Weil wenn die Party, also ganz krass jetzt formuliert, wenn die Party plötzlich in Orgie ausartet, dann darf ich definitiv nicht bleiben. Und dann werden die anderen mich definitiv als Spielverderber hinstellen. Oder wenn die eigenen Kinder plötzlich das aus der Schule mitnehmen und sagen, ja, und so ist es doch dort und ich will doch mit denen befreundet sein und deswegen mache ich das jetzt so auf die Weise, weil ich will ja keine Gefühle verletzen. Und man stellt fest, ja, aber Gottes Wort ist da anders. Und dann muss man dem eigenen Kind das erstmal erklären. Du musst jetzt dich darauf einstellen, dass du in der Schule vielleicht nicht mehr so gemocht wirst, weil Gottes Wort was anderes sagt. Das sind schwere innere Kämpfe und dann gibt es die schweren äußeren Kämpfe. Das Gute ist, man darf immer, immer, immer um Gottes Beistand bitten. Aber allein schon deswegen sagt Jakobus eben, ihr seid abtrünnig. Ihr habt eigentlich dazugehört, habt euch aber entfernt, weil ihr Freunde der Welt sein wolltet. Ihr wollt es auf die Weise der Welt machen und nicht auf Gottes Weise. Weil ihr nicht darauf vertraut, dass Gott es richtig machen kann. Dass Gott die richtigen Methoden hat. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst mit Eifer, wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen. Und gibt umso reichlicher Gnade. Ja, wir haben Gottes Geist bekommen. Und Paulus sagt, wir können den Geist betrüben, dadurch, dass wir sündigen. Und wir können den Geist dämpfen, dadurch, dass wir nicht seinen Gaben nachgehen. Dadurch, dass wir nicht das Wort ernst nehmen, dadurch, dass wir es nicht in unseren Alltag umsetzen, können wir das Wirken des Geistes dämpfen. Weil wir das Wort, das ja durch den Heiligen Geist gewirkt ist, nicht für bare Münze nehmen, können wir den Heiligen Geist auch nicht komplett in uns wirken lassen. Da gibt es so viel mehr, was eigentlich rauskommen könnte. Da nehme ich mich definitiv mit rein. Gott hat uns bewusst seinen Geist gegeben, damit sein Geist in uns wirkt. Jesus redet in Johannes 14 und Johannes 16 ganz viel darüber, wozu der Heilige Geist gesandt ist. Also nur mal kurz ein paar Sachen. Er wird uns erinnern an alles, was Jesus gesagt hat. Das heißt also, für bestimmte Situationen, wir haben was nicht parat oder wir wissen nicht genau, was kommt. Und dann gibt uns der Heilige Geist ein Schriftwort ein, das wir mal gelesen haben. Er kann das schwer machen, wenn wir das nicht vorher schon gelesen haben, aber dann gibt er es uns. Oder er öffnet der Welt die Augen, zum Beispiel über ihre Sünden. Dass plötzlich Menschen erkennen, oh, ich bin ein Sünder. Passiert dann auch immer wieder bei Christen, dass sie plötzlich merken, oh, da mache ich ja was falsch. Er hat den Heiligen Geist gesandt, damit er uns in alle Wahrheit führt. Und dann noch mal ein ganz tolles Kapitel dazu, Römer 8, was der Geist in uns alles tut. Darauf gehe ich jetzt gar nicht weiter ein. Das ist sozusagen Bonusmaterial, das ihr zu Hause nachgucken dürft. Darum heißt es, und er zitiert jetzt auch nochmal aus der Bibel, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ich lese witzigerweise eher den Petrusbrief als Jakobusbrief. Ich habe diesen Vers gelesen und gedacht, bin ich jetzt in Petrus? Petrus zitiert diesen Vers auch ganz am Ende seines Briefes. Gott widersteht den Hochmütigen. Der Hochmütige, das ist derjenige, der sagt, ich. Der Demütige ist, der sagt, der sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber nicht, dass er es so dahin sagt, sondern er sagt, oh Gott, ich brauche dich. Ganz herrlich, wenn ihr mal Römer 7 und Römer 8 nebeneinander legt. Und in Römer 7 unterstreicht ihr alles, was mit der ersten Person Singular zu tun hat. Ich, meiner, mir und so weiter. Und im Kapitel 8 unterstreicht ihr alles er, der Geist und so weiter, was alles auf Gott hinweist. Dann habt ihr einen Unterschied von Schwarz und Weiß. Kapitel 7, also bis auf die ersten paar Verse, im Römerbrief ist wirklich der Mensch, der in sich selbst ist, das ist der stolze Mensch, der immer nur auf sich selber guckt. Und das kann entweder sein, wie wir Stolz definieren, ich bin so toll. Ach, was bin ich doch toll, der ich hier vorne stehe und euch aus der Bibel erzählen kann. Oder dann jemand anders, was bin ich doch toll, dass ich mit meinen Händen so ordentlich arbeiten kann. Was bin ich so toll, dass ich diese Sachen organisiere. Ich. Stolz ist aber auch, dass man einfach nur immer ganz wenig von sich sagt. Also, dass man sich selber gegenring macht. Ach, ich bin so schlecht. Ach, ich bin so ein Sünder. Ach, ich. Kommt auch das Ich immer nur vor. Das verwechseln wir oft, gerade im Pietismus, mit Demut. Dass wir sagen, ich bin ja so ein schlechter Mensch. Das stimmt ja schon. Aber dann bleiben wir da stehen. Und nicht, dass wir dann tatsächlich die echte Demut haben, den Gott dann Gnade gibt, dass wir sagen, ich bin nichts, aber Gott ist alles. Dass ich zu Jesus ankomme und ihm meine leeren Hände hinhalte, das ist ja eine Gebetshaltung im Judentum. Dass man die Hände hochhebt. Und ein Sinn und Zweck davon ist, ich halte Gott meine leeren Hände hin, weil ich ihm nichts zu bringen habe. Ihr kennt bestimmt das wunderschöne alte Lied Stern, auf den ich schaue, das Mercedes-Fahrerlied. Da heißt es dann in der letzten Strophe, mit neuem Singen jaucht sich froh dir zu, nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Das ist Demut. Wenn ich erkenne, ich bin nichts ohne Gott, aber mit Gott geht alles. Ein wahrer, demütiger Mensch, der wirklich vom Heiligen Geist geprägt ist, den erkennt man daran, dass er von Jesus erzählt. Und zwar auf eine Weise, die Jesu Liebe rüberbringt, die Jesu Werk für uns rüberbringt. Und solchen Leuten muss Gott nicht widerstehen. Jemand, der sich selber in den Vordergrund stellt, der selber sagt, ich mache das jetzt, da muss Gott den Riegel vorlegen, selbst wenn es ein gutes Anliegen ist. Selbst wenn es eigentlich darum gehen sollte, Gottes Wort weiter zu verkünden. Aber wenn da Stolz drin ist, ich mache das jetzt, dann muss Gott den Riegel vorgeben. Wenn ich aber sage, okay, du musst es machen und wenn du irgendwie meine Hilfe brauchst, darfst du mich gern gebrauchen, aber ich brauche dich. Da kann Gott mit seiner Gnade hineinkommen. Schwieriger ist dann, die Zeit auszuhalten, bis Gott wirklich seine Gnade hineingibt, weil das dann manchmal wieder so ein Testen ist, okay, will er doch vielleicht aus seiner eigenen Kraft, will er doch seinen Stolz durchdrücken? Und darum schreibt Jakobus weiter, so seid nun Gott untertan. Also, nicht stolz sein, nicht immer nur ich selber, egal ob ich bin so toll oder ich bin so schlecht, sondern seid Gott untertan. Das, was Gott in seinem Wort gesagt hat, für bare Münze nehmen. Es hat mal jemand gesagt, Glauben ist so zu handeln, als würde Gott die Wahrheit sagen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber an manchen Stellen kann man wirklich bemerken, okay, irgendwie, ich scheine doch nicht zu glauben, dass Gott die Wahrheit sagt. Ich mache mich selber wieder da oben hin. Ich stelle mich selber oben hin und sage, ich weiß es besser. Anstatt, dass ich wie ein Diener zum König kommt und sagt, was hast du zu sagen? Guck in sein Wort, prüf es natürlich, es ist nicht dieses, was soll ich tun, schlägt die Bibel auf, zack, Finger hin und er ging hin und er hängte sich. Oh, Moment mal, macht die Bibel wieder zu, macht wieder auf, geh hin und folge seinem Beispiel. Macht die Bibel wieder zu, schlägt wieder auf, zack, was du aber tust, das tue rasch. So nicht, aber beim Bibellesen spricht Gott und dann macht er uns Dinge klar. Beim Bibellesen oder Predigten hören oder was auch immer. Oder im Gebet mit anderen Geschwistern. Gott spricht und macht mitunter durch Nebenbemerkungen klar, das ist gemeint. Das machst du jetzt. Und dann zu sagen, das ist zwar total bescheuert von dem, was ich jetzt um mich herum sehe, aber ich mach's. Abraham hätte sagen können, das ist völlig bescheuert. Wir leben hier in Ur in Chaldäa, hier lebt der Mondgott, hier wird er verehrt und der Mondgott, der gewährt einem Kinder. Gut, meine Frau ist unfruchtbar, kann keine Kinder kriegen, aber wir bleiben hier. Ist völlig unlogisch, dass wir woanders hingehen. Aber nein, er hat Gottes Wort für bare Münze genommen und ist losgezogen. Jakobus schreibt weiter, auch noch Vers 7, widersteht dem Teufel. Wie widerstehe ich ihm? Auch in dem gleichen Zug, ich bin Gott untertan. Der Hauptmann von Kapernaum sagt zu Jesus, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Und ich glaube, in Lukas sagt er es dann, ich bin selber ein Mann der Obrigkeit und der Obrigkeit untertan. Und kann deswegen sagen, du kannst nur ein Wort sprechen und mein Knecht wird gesund. Die Autorität, unter der ich stehe, die bevollmächtigt mich, dass ich weitergehen kann. Das ist übrigens das im Namen Jesu beten. Also wenn ein Polizist ruft, im Namen des Gesetzes stehen bleiben, steht er unter der Obrigkeit des Gesetzes, die halt verbietet, dass der Dieb stiehlt. Und so ist es auch im Namen Jesu mit dieser Vollmacht. Ich stehe unter Jesu Autorität. Er ist König. Und ich bin sein Diener. Aber von dem her habe ich eine Autorität und kann dem Teufel widerstehen. So wie es Jesus getan hat, als er in der Wüste versucht wurde. Dreimal kam der Teufel an. Dreimal hat Jesus ihm das Wort Gottes entgegengehalten. Einmal hat der Teufel selber die Bibel benutzt, also deswegen muss man immer wieder gucken, okay, das sagt die Bibel auch, aber muss man ein bisschen ringen und um Weisheit bitten. Aber Jesus konnte ihm drei Schriftworte entgegenhalten und hat gesagt, das steht geschrieben und darum gehe ich nicht auf dich ein. Ist übrigens interessant, die drei Bibelstellen, die Jesus zitiert, kommen alle aus 5. Mose. Und zwar alle aus der gleichen Ecke, also wenigstens aus Kapitel 8. Die anderen beiden Sachen habe ich gerade vergessen. Ich glaube Kapitel 6 auch noch. Vielleicht war das gerade Jesu Morgentext gewesen. Das ist der Text, den er morgens für sich gelesen hatte oder für sich rezitiert hatte. In der Wüste hat er nicht unbedingt eine Bibel dabei. Und dann kam der Teufel an. Jesus hatte das Wort parat und konnte sagen, es steht geschrieben und darum mache ich es nicht. Und was heißt es dann? Der verließ ihn der Teufel für eine Weile. Und so sagt Jakobus eben auch, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Widerstehen heißt nicht unbedingt, ich sage direkt Stopp, so steht es geschrieben, denn der Teufel weiß, dass ich schwach bin und versucht es weiter. Und da muss ich stark sein im Herrn. Die geistliche Waffenrüstung anhaben und mit dem Wort Gottes widerstehen, mit dem Schild des Glaubens seinen Angriffen widerstehen, den Helm des Heils, Brustpanzer der Gerechtigkeit, mit den Schuhen bereit einzustehen für das Evangelium und dann widerstehe ich ihm und gehe zum Angriff über mit dem Wort Gottes und er muss fliehen. Wie schnell er das macht, das weiß ich nicht, aber er wird's tun, wenn ich mich Gottes Wort unterordne. Und das eben auch an dem Punkt, wie weiß ich, ob ich richtig bete? Ich mache mich Gott untertan und sage, das ist dein Wort, ob es mir passt oder nicht. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Jakobus geht noch weiter. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Also kommt zu Gott, kommt wieder näher in die Beziehung mit ihm. Wie geht das? Auf unterschiedliche Weisen. Ich habe selber versucht, meine Predigt vom Anfang Januar wieder zu rekapitulieren. Ich habe es nicht komplett geschafft, alle Punkte zu haben. Es waren ja 7 Punkte. Also wie komme ich zu Jesus? Ein paar Sachen sind mir zum Glück noch eingefallen. Ich komme an sein Ohr, weil Gott eben mit seinen Ohren überall horcht auf das. Ich komme an seine Hand, weil seine Hand mich stärkt. Ich komme an sein Herz, um einfach mit seinem Herz im Einschlag zu sein. Ich komme an seine Füße, um mich von ihm lehren zu lassen. Und ich komme an seinen Tisch. Und die anderen habe ich vergessen. Dankeschön. Wunderbar. Thron und Kreuz. Noch für die Aufnahme. Ich bin nämlich nur die Körperteile durchgegangen, denn okay, Tisch war noch dabei, dann aber Körperteile weiter. Gut, aber danke, wunderbar. Also, zu Jesus kommen. Auf diese Art und Weise. Und er hat ja gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Naht euch zu Gott. Mitunter auch noch auf mehrere Arten und Weisen, dass ich mir auf mehrere Arten angucke, okay, was ist jetzt für mich dran? So naht er sich zu euch. Und es gibt noch in gewisser Weise eine Anweisung, wie wir uns nahen sollen. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Also reinigt die Hände, ihr Sünder. Warum? Weil mit den Händen handelt man. Und womit man handelt, damit kann man auch wunderbar Sünden begehen. Das ist einer der Gründe, warum die Priester, wenn sie geweiht wurden, an ihren rechten Fuß auf den großen Zeh, an den rechten Daumen und an das rechte Ohrläppchen Blut von dem Lamm, das für den Widder, der für sie geopfert wurde bei dieser Weihe, drangekriegt haben. Mit den Füßen stehen wir in der Welt, da brauchen wir das Blut Jesu. An den Händen brauchen wir das Blut Jesu, weil wir ständig falsch handeln. Und an den Ohren brauchen wir das Blut Jesu, weil wir ständig nur auf uns selber hören und nicht auf Gott. Und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen, weil wankelmütig, das wäre jetzt wieder wie am Anfang in Jakobus 1, Vers 6, dass wir uns so oft hin und her werfen lassen von den Umständen, weil unser Glaube nicht fest genug ist. Und dann plötzlich geht es in die Richtung, in die Richtung, in die Richtung. Nein, heilige dein Herz. Mach es bereit für Gott. Und dann ist dein Herz auch fest. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Jammert und klagt und weint. Euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Das ist jetzt nicht gemeint in dem Sinne, Christen haben keinen Spaß. Also ich sage das gerne aus Spaß. Christen haben keinen Spaß. Christen haben eine tiefe innere Freude am Herrn. Kurz tiefer, tiefe innere Freude am Herrn, die sich aber auch bloß nicht nach außen zeigt. Sodass man dann Lieder singt wie »In dir ist Freude in allem Leide« oder in einem Ostergottesdienst kam der Pfarrer nach vorne und sagte, »Seit Generationen rufen es sich die Christen zu Ostern zu. Der Herr ist auferstanden.« Und die Gemeinde, angesteckt von seinem Enthusiasmus, antwortete, er ist wahrhaftig auferstanden. Bitte nicht nur diese innere Freude, es darf sich nach außen zeigen. Aber was Jakobus meint ist, das, was ihr früher als Freude erachtet habt, das nehmt ihr weg. Lieber heult ihr um eurer Sünden willen, anstatt dass ihr euch in den Spaß der Welt gebt, weil ihr dann von Gott entfernt seid. Lieber kniet ihr vor Gott wie David mit Psalm 51, der sagt, schaffe in mir Gott ein reines Herz, gib mir einen neuen beständigen Geist, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und dann darf man aber auch das beten, was David dann auch betet, erfreue mich wieder mit deiner Hilfe. Also wir dürfen diese Freude haben, aber nicht die Freude, die die Welt gibt. Nicht die Freude, die David hatte, als er mit Bathsheba Ehebruch begangen hat. Sondern die Freude, die Gott dann durch die Gnade geschenkt hat, dass er mit Bathsheba doch noch eine gute Ehe führen konnte. Und zum Beispiel Salomo bekommen hat. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Petrus hat es ähnlich. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen zu seiner Zeit. Das ist jetzt das Gemeine. Zu seiner Zeit. Wieder dieses Aushalten in der Demut vor Gott, dass ich nicht selber rauskomme, will ich trotzdem immer wieder, aber eben mich demütigen und sagen, Gott, du weißt es am besten. Im Vertrauen losgehen, im Glauben daran, dass Gott alles gut macht. Mich demütigen vor Gott. Du bist Gott, ich bin es nicht. Und du handelst richtig, ich weiß es nicht, ich will auf dich hören, ich will das machen, was du von mir verlangst und werde am Ende erhöht werden. Zu Gottes Zeit. Verleumdet einander nicht, liebe Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet oder verurteilt, der verleumdet oder verurteilt das Gesetz. Geht ein bisschen zurück auf den Anfang von Kapitel 4, Streit und so weiter, weil man sich selber lieber gut darstellen möchte. Und irgendwas ist im Menschen, das tut einem gut, wenn man über andere lästern kann. Noch besser, wenn man irgendwie was Falsches über sie erzählen kann. Aber das eben nicht. Und wer das macht, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Also das Gesetz, das Wort Gottes. Die fünf Bücher Mose, die Tora, die Worte, die Gott gegeben hat. Von denen Jesus auch gesagt hat, es wird kein i-Tüpfelchen davon vergehen. Um es mal in unsere Sprache zu übersetzen. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Mit Richtern des Gesetzes habe ich ganz viel zu tun gehabt im Studium. Da sitzen dann die Theologen und sagen, das ist jetzt nicht original im Text, das ist später eingefügt und so weiter. Viele glauben ja sowieso nicht, dass es Gottes Wort ist. Bin deswegen auch ein bisschen skeptischer geworden gegenüber allem, was ich sich Experte nennt. Aber das ist auch nicht nur bei Theologen so, das ist bei allen Menschen so. Wir mögen es gerne zu sagen, ich stehe über dem Wort Gottes. Und da liegt Gottes Wort falsch. Warum? Weil es mir nicht passt, weil ich plötzlich in Clinch mit der Welt komme sonst und so weiter. Nein, Gott untertan sein. Ich bin nicht der Richter des Wortes, das Wort ist mein Richter. Zeigt mir aber auch zum Glück, dass mein Richter letztlich für mich ans Kreuz gegangen ist. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Nämlich Gott selber. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Nur ganz einfach, ich bin ein Sünder. Und leider lebt in mir immer noch die Sünde, die sich gegen meine neue Natur auflehnt. Das ist wieder diese Spannung zwischen Römer 7 und Römer 8. Und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Da geht Jakobus nochmal gegen den Hochmut. Jetzt besonders bei Geschäftsleuten. Aber das kann man bei allen Leuten machen. Dieses, warum planst du so sicher voraus? Das ist ja ein Glaube. Du planst komplett sicher voraus, so lange bleibe ich da, das mache ich dann und so weiter. Nichts gegen 5-Jahrespläne. Aber da sagt Jakobus, ihr geht mit so einer Sicherheit daran, wie ihr eigentlich an Jesus Christus rangehen solltet. Wie ihr eigentlich in eurem geistlichen Leben rumlaufen solltet. Ihr wisst doch nicht, was morgen ist. Keiner von uns weiß, ob er morgen noch in dieser Welt ist oder schon vor Jesus steht. Und darum heißt es dann, In Vers 15, dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. In der alten Zeit des Mittelalters, als man viel Latein hatte, sagte man gerne sub conditione Jacobi, unter der Bedingung des Jakobus. Da ist dieser Vers gemeint. So Gott will und wir leben. Das hat meine Oma immer gesagt. So Gott will und wir leben. Zum Beispiel war das dann auch, so Gott will und wir leben, feiern wir dann meinen 90. Wir haben alle noch gelebt. Gut, sie lebt auch, aber jetzt bei Jesus. Aber es war klar, okay, es wird hingeplant, aber immer unter der Prämisse, vielleicht hat Gott noch was anderes vor. Verlasst euch nicht auf euch selbst, sondern verlasst euch auf Gott. Nochmal, Glaube vom biblischen Verständnis her ist, dass man sich aufstützt komplett mit der eigenen Masse. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Also Übermut wieder, Hochmut und alles Mögliche. Übrigens, Hochmut und Übermut auf Englisch heißt Pride. Vielleicht wisst ihr, dass der Juni in der Welt der Pride Month ist, also der heilige Monat sozusagen, der Monat des Hochmuts. Weil man stolz ist über das, was einen eigentlich nicht so stolz machen sollte. Ihr rühmt euch in eurem Hochmut, all solches Rühmen ist böse. Die Bibel sagt an anderer Stelle, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Nicht, weil ich so toll bin, nicht, weil ich jetzt super Klavier spielen könnte oder singen oder toll aus der Bibel erzählen oder was bei euch jetzt so alles der Fall ist. Ich darf mich Gottes rühmen. Ich darf mich Jesu rühmen, der mich erlöst hat, der mich im Mutterleibe gebildet hat mit all diesen tollen Sachen. Aber ich darf mich vor allem Jesu rühmen. Das ist wieder dieses Demütige, ich weise auf Jesus hin. Weniger von mir, mehr von Jesus. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Auch nochmal, dieses Glauben an Gottes Wort, sich Gott unterordnen, eigentlich weiß ich, was Gott will. Aber ich mach's nicht. Es gibt Sünde, dass man es tut. Ich weiß, dass Gott es nicht will und tue es trotzdem. Und es gibt die Sünde, ich weiß, dass Gott will, dass ich das tue, aber ich mach's nicht. Das ist unterlassene Hilfeleistung. Das Gemeine ist, das Kapitel endet jetzt damit. Und weil ich ja nicht zu lang reden will heute, geht es jetzt auch nicht weiter, dass wir es quasi noch auf positiv enden könnten. Das Einzige, womit ich positiv enden kann, ist, wir haben den einen, der immer wusste, was böse war und hat es nicht getan und immer wusste, was gut war und hat es getan. Jesus, der alles wohlgemacht hat, bei dem niemals jemand sagen, also niemand wirklich richtig wahrhaftig sagen konnte, der hat diese und diese Schuld begangen. Bis ans Kreuz hat er es geschafft, bis in den Tod hinein. Selbst in der Gottverlassenheit hat er nicht gesündigt, obwohl alle Sünde auf ihm lag. Wo wir so oft es versäumen, Gutes zu tun. Menschen von Jesu Rettung zu erzählen, die sich auf so viele Weisen in unserem Leben zeigen soll. Trotzdem können wir die Vergebung wieder erlangen. Wir dürfen unsere Sünden ans Kreuz bringen. Und das ist das Gute. Damit kann man doch mit einem großen Plus enden, mit dem Kreuz. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns in dein Wort aufschließt. Und da, wo uns dein Wort heute aufgewühlt hat, bitte ich dich, dass du es uns nochmal deutlich machst. Zeig du uns, was wir tun sollen, dass wir es auch wirklich tun, dass wir uns dir unterordnen. Dass wir nicht sagen, ich möchte aber meinen eigenen Weg gehen, sondern dass wir das im Glauben annehmen, du weißt es besser. Du bist nicht einfach nur ein Besserwisser, du weißt es wirklich besser und du machst es besser. Wir danken dir dafür. Und wir freuen uns darauf, dass du uns erhöhen wirst zu deiner Zeit. Hilf du uns, nur auf dich zu blicken. Amen.